Für die, die mich nicht kennen, ich bin aus der Freien Evangelischen Gemeinde der FEG Krefeld, gehöre da zum Leitungskreis, bin seit 1977 mit dieser wunderbaren blonden Frau dort vorne verheiratet. Wir haben 3 Töchter, 5 tolle Enkelkinder, also dem Herrn ein Klavier, da geht noch was. Ja, normalerweise suche ich ja meistens die Themen für meine Predigten selber aus, wenn ich in andere Gemeinden gehe, obwohl ich immer wieder anbiete, dass man mir ein Thema nennt, zu dem ich reden soll. Dieses Mal also habe ich ein Thema bekommen und ich muss sagen, das hat mich schon ein wenig überrascht. Ein solches Thema wurde mir noch nie gegeben, Vergeltung. Na, danach wird man nicht oft gefragt. Aber passt doch irgendwie gut zu der gerade gelesenen Bibelstelle, oder? Was bildet der sich ein, dieser Josef? Da soll einem doch die Hutschnur platzen, oder? Josef, dieser eingebildete Pinsel mit seinen Träumereien, der sich über seine Brüder hochsetzt. Der Typ spinnt doch nur wirklich, oder? Er schreit doch nach Vergeltung. Stimmt, Sie haben gesagt, das Thema ist Vergebung. Aber irgendwie liegt für mich Vergebung und der Ruf nach Vergeltung, der liegt irgendwie so nah beieinander. Wenn ich nicht manchmal nach irgendwie so in mir diesen Wunsch nach Vergeltung verspüren würde, wäre doch die Aufforderung zur Vergebung nicht da, oder? Ich weiß nicht, diese Nähe, die hat mich dazu gebracht, der Thema der Predigt die Überschrift zu geben, Vergeltung oder Vergebung. Dieser Josef, der wurde doch wirklich ständig bevorzugt. Steht in der Bibel irgendwas, dass die anderen 11 auch so einen schicken Mantel gekriegt haben? Nee. Die wurden losgeschickt, die Herde zu weiden. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt die letzten 2 Wochen draußen rumrenne, um Schafe zu weiden, wo ich genau weiß, ich bin 10-mal hin und her gelaufen, habe mich einmal gesetzt und das pulverte nur so aus mir raus, das Schwitzwasser. Wenn ich mir dann vorstelle, ja, dass ich nicht nur 2 Wochen, sondern über Wochen bei so einem heißen Wetter, das ist ja in Israel nicht ungewöhnlich, Schafe hüten soll. Und dann kommt dieser blöde Lackel in seinem bunten Mantel und guckt nur, ob wir alles richtig machen. Entschuldigung, aber das schreit doch danach, oder? Also stecken Sie ihn zum Glück nur in den Brunnen. Verkaufen ihn zum Glück nur. Aber der erste Gedanke war, den schlagen wir tot. Zum Glück wird er nur verkauft. Als Sklave. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich als Sklave nach Ägypten verkauft werde, da kann ich mir schon ganz schön was hochkommen, ne? Wäre doch logisch bei diesem Josef. Wir wissen aus der Bibel, dass er ins Haus des Potiphar gekommen ist und da einen ziemlichen Weg nach oben gemacht hat. Und dann kommt da eine, nicht 70, wie du gerade gesagt hast, eine Frau, die macht ihm schöne Augen, und schwupps ist er wieder im Kerker. Wer ist jetzt schuld? Na, eigentlich die Brüder. Die Frau auch, aber eigentlich die Brüder. da kann man doch schon mal so in Gedanken, ne, da staut sich was auf. Sagen wir doch mal ehrlich. Aber wir wissen ja, Josef kommt wieder raus aus dem Kerker, steigt noch weiter auf, wird Herrscher über die ägyptischen Vorräte. Und dann stehen da plötzlich diese Brüder vor dem mächtigen Josef, die an allem schuld sind, an dem Leid, das er durchlitten hat, wo er im Brunnen gelegen hat, wo er als Sklave verkauft wurde, wo er wieder in den Kerker gekommen ist. Das sind alles diese Typen schuld. Wäre doch jetzt logisch, dass da irgendwas jetzt an Vergeltung kommt, oder? Aber was ist dieser Josef für ein Mensch? Ich habe es nochmal gelesen und ich habe nichts gefunden, auch in der Zeit, wo der im Kerker ist, wo der drüber nachdenkt. Also wenn ich jemals einen meiner Brüder wieder in die Finger kriege, am besten noch alle 11, wenn das jemals passiert, ja dann, habe ich nicht gefunden. Ich habe gefunden, dass da ein Mensch ist, der nach Gott fragt. Ich habe viele Menschen kennengelernt in meinem Leben, die sagten, hör mir auf mit Gott. Hör mir auf mit dem. Wie kann der das zulassen? Kriege ich da und kriege ich hier und Unfall. Hör mir auf. Habe ich dann nicht gelesen. In den schlimmsten Zeiten da habe ich nicht gelesen, dass Josef irgendwelche Vergeltungsgedanken entwickelt. Ich habe nur gelesen, dass dieser Josef sich an Gott wendet. Dass er nach ihm fragt, dass er ihn um Stärke bittet. Ihm werden Träume vorgelegt, mit denen er selber als Träumer schon angeeckt ist. Jetzt soll er Träume auslegen. Er bittet Gott darum, dass er ihm hilft. Josef, der Geschundene, oder Josef, der Verhätschelte, Josef, der Geschundene, Josef, der Gequälte, Josef, der Mächtige, nicht Josef, der nach Rache ruft. Nicht Josef, der nach Vergeltung ruft. Wie ist denn die Reaktion von Josef, als er seine Brüder erkennt? Er gibt sich nicht gleich zu erkennen. Das ist richtig. Aber ist das Vergeltung? Wie ist Gott denn zu uns manchmal? Lässt er uns nicht manchmal auch erstmal spüren, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung war? Lässt er uns nicht manchmal erstmal nach Hause gehen in dem Gedanken, hey, wie bringen wir meinem Vater das jetzt bei, dass wir den jüngsten Sohn jetzt bringen sollen? Wo wir dem Vater doch sowieso schon Kummer gemacht haben. Das ist nicht Rache. Das ist nicht Vergeltung. Es ist nochmal ein Erinnern, noch einmal ein Wachrütteln, ein, wieder ins Gedächtnis rufen. Kann es sein, dass in diesem Moment, da die Brüder nach Hause kommen, mit einer richtig dicken, schweren Last auf den Schultern, weil sie sich erinnert haben, hey, wir haben unseren Vater schon mal so gequält, als wir seinen Lieblingssohn damals, naja, ihm eigentlich vorgemacht haben, der ist tot. Ob die sich in diesem Moment selber vergeben konnten? Sie kommen dann wieder mit dem jüngsten Sohn und haben einen wieder gequälten Vater zurückgelassen und erfahren dann, dass ihr Bruder nicht tot ist, sondern lebt. Und nicht nur überlebt hat, sondern jetzt dieser ganz große Mann vor ihnen ihr Bruder ist. Ich frage mich, was haben diese Brüder in dem allerersten Moment gedacht, als sie erkannt haben, es ist ihr Bruder. Ob sie wohl gedacht haben, wie wird der jetzt mit uns umspringen? Verdient hätten wir es. Und sie erfahren, dass dieser Bruder ihnen überhaupt nichts nachträgt. Der redet noch nicht mal darüber. Großartig, hey, ne, was habt ihr euch dabei gedacht und überhaupt und diese Standpauke? Nein, er sagt nur, ich bin es, euer Bruder, den ihr in den Brunnen geworfen habt. Und heult wie ein Schlosshund, weil er seine Brüder wieder hat. Und sie fallen sich in die Arme. Ohne das kleinste bisschen, ne? Nein. Josef hat seinen Brüdern vergeben, weil er durch Gott gelernt hat, hey, das musste so sein. Ihr hattet gar keine andere Wahl, weil Gott hat mich auf diese Art und Weise vorausgeschickt, weil ihr, unser Volk, unser Vater, das so brauchen. Vergebung wird von ihm noch nicht einmal erwähnt. Sie ist einfach. Weil er sein ganzes Leben in der Gefangenschaft, in der Knechtschaft, in der Sklaverei, im Kerker mit Gott verbracht hat. Gemeinsam mit Gott dort war. Gemeinsam mit Gott dies durchlebt hat. Aber das erinnert mich dann daran, was ich so vor ein paar Wochen gelesen habe. Habe ich Hosea gelesen. Und Hosea, wenn man das liest, zeigt, dass es auch bei Gott selber manchmal ganz dicht beisammen ist, diese Frage nach Vergeltung und Vergeben. Wie heißt das bei Hosea? Hosea 11, Vers 8. Was soll ich aus dir machen, Ephraim, sagt Gott. Soll ich dich schützen, Israel? Soll ich nicht willig ein Adama aus dir machen und dich wie Zeboim zurichten, also zugrunde richten? Gott spielt mit dem Gedanken. Und dann sagt er, aber mein Herz ist anderen Sinnes, meine Barmherzigkeit ist zu brünstig. Es ist nicht so, dass Gott keinen Zorn kennt. Und es ist nicht so, dass Gott sich nicht manchmal unglaublich einsam fühlt, alleingelassen fühlt, wenn er bedenkt, was er eigentlich sich gewünscht hat. Jede Situation mit uns gemeinsam zu leben. Da ist er schon mal kurz davor, ein Sodom und Gomorra zu zerstören oder Ninive. Aber sein Herz ist so brünstig in der Liebe zu diesem Volk, das er auserwählt hat, mit dem er einen ewigen Bund eingegangen ist. Josef hat seine Brüder nach Hause geschickt, in dem Gefühl, wie bringe ich das meinem Vater bei? So manches Mal gehen wir mit dem Gefühl von der Arbeit nach Hause oder zur Arbeit. Wie bringe ich das meinem Chef bei? Weil wir Mist gemacht haben. Und ich selber, ich weiß aus der tiefsten Erfahrung, dass ich mal dachte, so den Mist, den ich heute gemacht habe, Freitagnacht, wird mich morgen Montag früh meinen Job kosten. So einen Bock habe ich gebaut. Und ich habe nicht geschlafen, konnte nicht schlafen, weil mich die Selbstvorwürfe so zerfressen haben, weil ich hatte wirklich Mist gebaut. Und dann habe ich es Gott hingelegt. Und ich konnte plötzlich schlafen. Und ich bin montags früh zum obersten Chef, zum Inhaber des Unternehmens selber gegangen und habe gesagt, ich habe Mist gemacht. Und wie war die Reaktion? Und? Kann man das reparieren? Was kostet? Was müssen wir dafür tun? Es war nicht billig. Ich musste eine amerikanische Firma 4 Tage lang online auf einer Datenbank arbeiten lassen. Jeder Tag 40.000 Euro. Und 80 Buchhalter, die nicht arbeiten konnten, wurden nach Hause geschickt. Das kostet mich meinen Job. Aber ich war an der Hand Gottes zu meinem Chef gegangen. Die Reaktion, als nach 4 Tagen alles wieder funktionierte, war, also mancher andere, der hätte versucht, das zu vertuschen oder irgendjemand in die Schuhe zu schieben. Ich wurde befördert. Hosea wurde aufgefordert, eine Hure zu heiraten. Hat er gemacht, im Glauben an Gott. Aber die ist dann irgendwann wieder abgehauen, hat sich wieder andere Männer genommen. Und Gott sagt zu Hosea, hol sie wieder zurück. Nimm sie wieder auf zu dir. Wie würden wir da heute reagieren? Ist das üblich? So einfach so drüber weggehen? Vergeben? Einfach so? Vielleicht haben Sie sich gerade gefragt, warum ich vor dieser Predigt dieses Lied habe spielen lassen. Ich habe mir mal überlegt, wie viele Lieder unter all den vielen christlichen Liedern gibt es über den Wachsoldaten, der Jesus seinen Speer in die Seite gestoßen hat. Wie viele Lieder gibt es über den Soldaten, der anschließend geknobelt hat mit seinen Kumpels über den Mantel und über die Sachen von Jesus? Ich habe keins gefunden. Und habe gedacht, da musst du mal selber eins schreiben. Wie geht's dem Kerl? Oder wie ist es dem gegangen? Als der plötzlich hörte, dieser miese Typ, den wir da ans Kreuz gehängt haben, der sagt plötzlich zu dem Verbrecher neben ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich werde nicht aufhören, hier zu wachen. Es ist eine Pflicht. Als römischer Wachsoldat seine Pflicht zu versäumen bei der Wache, käme einer Todesstrafe gleich. Aber ich glaube, ich kann nie wieder lachen. Ich glaube, ich werde nie wieder lachen. Warum? Weil er begriffen hat, irgendwas ist da ganz furchtbar schiefgelaufen. Aber er kann sich selber nicht vergeben. Er kann sich selbst nicht vergeben. Wenn er doch nur gewusst hätte, wer dieser Mann am Kreuz über ihm wirklich gewesen ist. Wenn er doch nur gewusst hätte, was dieser Mann für ihn hätte tun können. Meine Hoffnung ist, dass er später nochmal einen kennengelernt hat. Aus einem dieser neuen christlichen Gemeinden, der ihm gesagt hat, hey, hör mal, nur damit du es weißt, dieser Typ, den du ans Kreuz gehängt hast, dem du die Lanze in die Seite gestoßen hast, das war Jesus Christus, Gottes Sohn. Der Sohn des Gottes, der seinem Volk Israel schon so oft vergeben hat. Jesus Christus, weißt du, der ist für dich, auch für dich, ans Kreuz gegangen. Und wenn du ihm dreimal die Lanze in die Seite gestoßen hättest, wenn er jetzt hier wäre, würde er dir sagen, hey, ich liebe dich. Und ich bin auch wegen dir ans Kreuz gegangen. Nun reden wir doch mal Tacheles. Dass die Frau einen immer und immer wieder betrügt, das braucht es doch gar nicht, oder? Da reicht doch oft viel weniger. Zum Beispiel Paul, wo mein Nachbar ist seit 36 Jahren. Da sagt er doch zu mir, du immer mit deinen saublöden Keus. Nur weil ich mich mal im letzten Herbst drüber beschwert habe, dass von seinem Baum immer seine blöden, angefaulten Äpfel meine Keus auf den Dez fallen. Dabei waren Paul und seine Erna mal richtig nette Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir jeden Samstagabend zusammen Spieleabend gemacht haben. Was haben wir immer gelacht? Aber jetzt habe ich ihm mal gesagt, wenn du deine blöden Äpfel mal nicht endlich davon abhalten tust, meine teuren Keus auf den Kopf zu fallen, na dann übe ich aber Vergeltung und dann tue ich deinen Apfelbaum fällen. Da sagt er doch tatsächlich, du immer mit deinen blöden Keus. Wenn du meinen Baum fällst, dann tue ich mir deine Keus grillen. Es kommt eins nach dem anderen. sage ich Ihnen, wenn der seinen Mund gehalten hätte. Aber so muss ich außer Haut fahren, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Braucht es bei uns so viel, um manchmal auf einen Nachbarn oder auf einen Kollegen so richtig sauer zu sein und dem auch mal eine auszuwischen, mal ein Beinchen stellen auf dem Schulhof? Kennst du das? Ja, ja. Ja, ich kenne das auch. Ich kenne das. Wenn Gott der Vater und Jesus Christus, sein eigener Sohn, mit den gleichen Maßstäben gedacht hätten, wie wir das oft tun, Vergeltung anstatt Vergebung, ich glaube, dann wäre Jesus vom Kreuz gehüpft, bevor der erste Nagel hätte gesetzt werden können, wenn er so denken würde wie wir. Dass Gott manchmal so empfindet wie wir, haben wir bei Jesus, bei Hosea gelesen. Er ist manchmal so enttäuscht, manchmal richtig sauer. Aber er hat schon wieder vergeben. Und wieder und wieder und wieder. Stattdessen sagt Jesus zu dem Verbrecher neben ihm: Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Auch wenn der Wachsoldat doch nur gewusst hätte, was dieser Mann alles für ihn hätte tun können. Er hätte sich bestimmt auch selbst vergeben können. Aber ich sagte ja, ich wünsche ihm, dass er irgendjemand getroffen hat, der ihm das alles nochmal erklärt. Ich möchte ihn gerne zum Schluss so als Wortspiel, weil ich ja von Vergeltung und Vergebung gesprochen habe, eine nette Geschichte erzählen zum Vergelten. Kennen Sie den Satz oder den Ausspruch, vergelt's Gott? Eine wahre besinnliche Begebenheit. Es war im Jahre 1852 in dem damals noch österreichischen Städtchen Alpendorf im Grazer Land. Eine arme Arbeiterfrau, deren Mann schon längere Zeit krank daniederlag, wollte vom Metzger ein Stück Fleisch für eine kräftige Suppe erbitten. Sie trug dem Metzgermeister ihr Anliegen vor, der aber schüttelte den Kopf und meinte: Solche Kunden habe ich nicht gern, ich will bares Geld sehen. Umsonst will ich es auch nicht, sagte das Mütterchen, ich geb dir ein Vergelt's Gott. Das wiegt gut. Spöttisch meint der Meister: Was wird ein Vergelt's Gott schon wiegen? Das werden wir gleich sehen. Er nimmt ein Stück Papier, schreibt darauf das Wort Vergelt's Gott und legt es in eine Waagschale. Doch sieh, er traut seinen Augen nicht. Mit schnellem Ruck zieht's diese Schale hinunter. Schnell schneidet er ein Stück Fleisch vom Nachbartisch ab und legt es in die andere Waagschale. Diese aber rührt sich nicht. Noch ein zweites Stück und ein drittes Stück legt er darauf. Ja, das ganze Fleisch, das er auf dem Tisch liegen hat. Es gelingt ihm aber nicht, die Waagschale mit dem Vergelt's Gott hochzubringen. Diese bleibt nach unten gezogen. Die andere mit dem vielen Fleisch bleibt oben. Der Metzger kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er schüttelt immerzu den Kopf und sagt: Das ist doch nicht zu glauben, aber ich sehe es mit meinen eigenen Augen. Das Vergelt's Gott hat mehr Gewicht als mein Fleisch. Er gab dem überraschten Weiblein ein ansehnliches Stück Fleisch und hielt fürdahin viel auf ein Vergelt's Gott. In meiner Kindheit, schreibt dieser Schreiber, hörte ich diese Geschichte oft und oft erzählen. Sie ist bezeugt durch die, die sie erlebt haben in Urgroßväterzeiten. Vergelt's Gott ist ein Bezahlen, ein Wertigmachen. Und wenn Gott uns etwas wertig macht, da kann auf der anderen Waagschale liegen, was will. Es wird das nie aufheben. Wenn uns etwas quält mit dem anderen oder mit uns selbst, wo wir uns selber nicht vergeben können, das ist manchmal noch die viel größere Last. Beides ist Last. Wenn ich mir selber nicht vergeben kann und wenn ich dem anderen nicht vergeben kann. Es ist eine Last. Und glauben Sie mir, wenn es nicht so heiß gewesen wäre, ich hätte mir gestern einen Rucksack geliehen und hätte hier die ganze Zeit mit Steinen auf dem Rücken gestanden, nur um mal zu zeigen, wie wunderbar es ist, diese Last loszuwerden. Ich wünsche jedem von uns, dass er in seinem eigenen Kerker, in seiner eigenen Sklaverei, diese Zeit mit Jesus Christus an seiner Seite durchlebt, um sich selbst vergeben zu können. Und ich wünsche jedem von uns, der mit seinem Nachbarn oder Arbeitskollegen oder irgendjemand etwas hat, das er zu vergeben hat. Machen Sie es mit Jesus Christus. Ich weiß noch nicht einmal, ob es immer nötig ist, zu demjenigen hinzugehen und ihm zu sagen, ich vergebe dir. Weil der weiß das manchmal noch nicht einmal. Der wird dann wie? Das wusste ich ja gar nicht. Aber selber vor Gott auszusprechen, ich vergebe. Und zwar mit dir an meiner Seite, Gott, mit dir an meiner Hand, Jesus Christus, ich vergebe. Und damit ist es weg. Das befreit. Und ich wünsche jedem von uns, wann immer das nötig ist, Gottes Kraft im Herzen und im Umsetzen. Gott segne euch.